Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Nun also ist er es doch geworden, der bisherige Dauer-Talkshow-Gast und eher pessimistische Corona-Warner. Karl Lauterbach, schon in jüngster Vergangenheit fast präsenter als der noch amtierende Gesundheitsminister Jens Spahn, wird nun genau dieses Amt in der neuen Regierung für die SPD übernehmen. Die Expertise dafür hat er, keine Frage, ist Lauterbach doch selbst Mediziner. Trotzdem ist die Personalie durchaus nicht ohne Risiko, denn als großer Teamplayer hat sich Lauterbach bislang keinen Namen gemacht. Die SPD und die künftige Ministerriege gleich unser erstes Thema. Zudem berichten wir über die breite Zustimmung der Grünen-Basis zur Ampel. Wie umgehen mit der zunehmenden Radikalisierung von Gegnern der Corona-Maßnahmen? Die Debatte darüber wird lauter, während gleichzeitig heute der Landtag in Sachsen die epidemische Notlage festgestellt hat. Österreich legt als erstes Land in Europa einen Gesetzentwurf zur Impfpflicht vor. Zudem ist Karl Nehammer als neuer Bundeskanzler vereidigt worden. Die Militärjunta in Myanmar lässt 2 Jahre Haft gegen Aung San Suu Kyi verhängen. China blockiert litauische Exporte und der Papst fordert eine gerechtere Verteilung von Flüchtlingen in Europa. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz war für seine Zurückhaltung bei den Personalfragen in den letzten Tagen ja scharf kritisiert worden. In Hochzeiten der Pandemie müsse schließlich klar sein, wer Gesundheitsminister wird. Scholz hat sich davon selbstverständlich nicht beeindrucken lassen und erst heute die SPD-Ministerriege bekannt gegeben und damit auch, wer künftig das wichtige Gesundheitsministerium leiten soll. Aus Berlin, Frank Capellan.
Der Kanzler als Moderator. Wie bei einer Fernsehpreisverleihung steht Olaf Scholz auf der Bühne, zückt immer wieder eine Karteikarte, auf der ein neuer Name steht.
Ein Thema ist in diesen Tagen und seit 2 Jahren in aller Munde.
Die Pandemie. Doch erst an 5. Stelle präsentiert der Kanzler seinen Gesundheitsminister. Und ja, es wird ein Mann. Corona hat uns im Griff, sagt Scholz.
Und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es.
Das schlumpfige Grinsen, das längst zum geflügelten Wort geworden ist, kann er jetzt nicht mehr unterdrücken. Dass er mit dem Professor für Epidemiologie nicht könne, das war spekuliert worden, während im Netz eine Solidaritätskampagne für Lauterbach startete. Kaum jemand hatte noch auf den Kölner gewettet. Schließlich hatte Scholz doch versprochen, die Hälfte des Kabinetts mit Frauen zu besetzen. Kein Platz also mehr für einen Mann. Der Kanzler in Spe überrascht, auch weil er anders rechnet.
Die Parität ist mir wichtig. Deshalb werden von 16 Ministern und Ministern 8 Männer und 8 Frauen sein. Und selbstverständlich wird es dann noch einen Bundeskanzler geben, der für alle gemeinsam zuständig ist.
Die Hälfte von 17 ist nach dieser Rechnung 8. Parität gewahrt. Lauterbach, der lachende Profiteur.
Ich möchte mich auch bedanken für die vielen zustimmenden Worte, die ich aus der Bevölkerung bekommen habe.
Dass Hubertus Heil als Arbeitsminister weitermachen würde, immerhin diese Vorhersage hat sich erfüllt. Er ist das sozialdemokratische Gesicht der Regierung. Mindestlohnrente, alles sein Ding.
Es geht uns als SPD aber auch um einen starken und verlässlichen Sozialstaat.
Hartz IV zum Bürgergeld zu reformieren, wird wohl seine größte Herausforderung. Akzente setzt die SPD auch mit dem neuen Ministerium, dem für Bauen und Wohnen die Mietpreise unter Kontrolle behalten, 400.000 neue Wohnungen bauen. Das kommt auf eine Potsdamerin zu. Clara Geiwitz hatte sich 2019 mit Scholz um den SPD-Vorsitz beworben. Jetzt holt er sie an den Kabinettstisch. In Brandenburg ist das Paritätgesetz gescheitert. Umso mehr freut sich Geiwitz.
Ein Bundeskabinett, was paritätisch besetzt ist, ein Thema, für das ich seit Jahren streite. Und das ist ein wichtiges Zeichen für alle Frauen in diesem Land.
Auch Innen- und Verteidigung gehen an Ressortchefinnen. Erstmals wird Deutschland eine Innenministerin bekommen. Nancy Faeser, 51-jährige Sozialdemokratin aus Hessen, hatte kaum jemand auf dem Schirm. Die Juristin macht umgehend eine Ansage, was für sie ganz vorne stehen wird.
Die größte Bedrohung, die derzeit unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung hat, den Rechtsextremismus zu bekämpfen.
Christine Lambrecht wiederum kennt sich in Verteidigungsfragen nicht wirklich aus. Sie kommt ebenfalls aus Hessen, einem eher linken und bundeswehrkritischen SPD-Verband. Sie will und muss aus dem Afghanistan-Desaster lernen und kündigt an,
dass wir dafür sorgen, dass Auslandseinsätze in Zukunft immer wieder überprüft werden und auch eine Exit-Strategie vorhanden ist.
Bleibt noch Svenja Schulze, die bisherige Umweltministerin, sieht sich bereits in sozialdemokratischer Tradition, wenn sie nun für Entwicklungspolitik zuständig sein wird.
Mit ihr sind solche Namen wie Erhard Eppler, Egon Bahr, Marie Schlei und Heidemarie Wiktorik-Zoll verbunden.
Olaf Scholz legt die Karteikarten zur Seite und lächelt so, als wolle er sagen, gut gemacht, oder? Dafür, dass alles gut läuft, muss ein enger Vertrauter sorgen. Wolfgang Schmidt begleitet Olaf Scholz seit Hamburger Zeiten, hat es manchmal mit der Unterstützung für den Kanzlerkandidaten übertrieben, muss nun als Kanzleramtschef dafür sorgen, dass der Ampelladen läuft.
Ich will dafür sorgen, dass Olaf Scholz den Rücken frei hat, damit er das machen kann, was er versprochen hat, ordentlich zu regieren.
Das kann dann schon übermorgen losgehen. Alles im Plan also im Hause Scholz. Noch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans ist zufrieden.
Das heute ist der Tag, an dem Nikolaus GroKo aus ist.
Die neuen Ministerinnen und Minister der SPD in der Ampelkoalition, das war der Bericht von Frank Capellan. Ja, und als letzte der neuen Partner haben jetzt auch die Grünen dem Bündnis zugestimmt. Gefragt waren ja die Mitglieder, die sich jetzt mit großer Mehrheit für die Ampelkoalition ausgesprochen haben. Damit ist klar, Olaf Scholz kann am kommenden Mittwoch zum neuen Bundeskanzler gewählt werden, die Ampel dann noch vor Weihnachten die Regierungschefgeschäfte aufnehmen. Klaus Remme.
Etwas mehr als 125.000 Mitglieder der Grünen waren aufgerufen, über den Koalitionsvertrag und das Personaltableau abzustimmen. Am frühen Nachmittag verkündete Bundesgeschäftsführer Michael Kellner das Ergebnis und freute sich über 86% Zustimmung. Doch längst nicht alle gaben ihre Stimme ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 57%. Für Kellner kein Manko, im Gegenteil.
Mit dieser breiten Beteiligung bin ich unglaublich zufrieden. Das kommt ran an die Urabstimmung der Vergangenheit über Personal, wo wir ja noch mit Briefen abgestimmt haben. Das heißt, diese Beteiligung, sie ist ein sehr, sehr solides Fundament für die kommenden Jahre.
Die 5 designierten Minister und Ministerinnen plus Claudia Roth, die im Bundeskanzleramt für Kultur zuständig sein soll, stellten sich den Fragen der Journalisten. Auch wenn beim zukünftigen Vizekanzler noch immer keine Euphorie anklang, befand Robert Habeck:
Jetzt ist so ein Moment, wo man einmal Luft holen kann und zufrieden, fast stolz auf den Koalitionsvertrag und auf das, was wir geleistet haben, blicken kann.
Annalena Baerbock ordnete das Ergebnis und die bevorstehende Regierungsbeteiligung grundsätzlich ein. Sie sprach von Aufbruch und einem Paradigmenwechsel.
Ein Kabinett auf der Höhe unserer gesellschaftlichen Realität, auf der Höhe der gesellschaftlichen Zeit, in Vielfalt zwischen Geschlechtern, in Vielfalt mit Blick auf Himmelsrichtung in unserem Land, in Vielfalt mit Blick auf die Generation, jüngste Ministerinnen in diesem Kabinett und in Vielfalt mit Blick auf die unterschiedlichen Lebensbiografien und Herkünfte in unserem Land.
Cem Özdemir als designierter Landwirtschaftsminister ist wohl deutlichstes Zeichen für Diversität in der Ampelkoalition. Ein emotionaler Moment, gab Özdemir heute zu.
Meine Eltern sind vor knapp 60 Jahren in dieses Land als sogenannte Gastarbeiter gekommen. Mir ist es nicht an der Wiege gesungen worden, dass ich mal hier stehe als designierter Minister unseres Landes.
Die designierte Umweltministerin Steffi Lemke aus Sachsen-Anhalt war es, die auch einen kritischen Blick auf das neue Kabinett warf.
Ich bedauere, dass es nur 2 Ostdeutsche im Kabinett nach gegenwärtigem Stand sind. Wir stehen vor einem gigantischen Transformationsprozess und der darf nicht so ablaufen wie in den 90er Jahren in Ostdeutschland.
Für alle künftigen Kabinettsmitglieder gilt, längere Schonfristen wird es kaum geben. Angesichts der Herausforderungen, aber auch der Ambitionen dieser Koalition ist der Zeitdruck enorm. Das gilt insbesondere für das neue Superministerium Klima und Wirtschaft von Robert Habeck. Erfolg definierte Habeck heute so:
Wir starten quasi in Rückenlage. Es ist nicht genug getan worden in der Vergangenheit. Aber am Ende wird man in 4 Jahren nicht darüber reden, was hat die Vorgängerregierung alles nicht hingekriegt, sondern was haben wir hingekriegt. Und klar, die Aufgabe besteht darin, die Emissionen so runterzubringen und eine Dynamik zu entfachen, dass wir in 4 Jahren auf dem Pfad Richtung Pariser Klimaschutzabkommen sind.
Robert Habeck war das im Beitrag von Klaus Remme. Auch die Basis der Grünen hat jetzt dem Ampelbündnis zugestimmt. Es ist eigentlich nur ein kleiner Kern, aber dieser Kern der Corona-Kritiker, er tritt zunehmend militanter und aggressiver auf. Am Wochenende erst mit einem Fackelaufmarsch vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping, SPD. Die Rufe nach einer harten Reaktion des Staates werden auch deshalb lauter. Markus Sambale.
Das Entsetzen ist groß nach dem Fackelaufmarsch vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin. Regierungssprecher Steffen Seibert nennt die Aktion zutiefst empörend.
Das ist nicht nur ein Angriff auf die Privatsphäre von Frau Köpping, der Ministerin, es ist auch ein Angriff auf die Demokratie.
Im Namen von Bundeskanzlerin Merkel, die noch geschäftsführend im Amt ist, erklärt Seibert:
Das ist Einschüchterung. Die Demonstranten wollen nichts anderes als Angst machen. Und dafür kann es in der demokratischen Auseinandersetzung um den richtigen Weg in dieser Pandemie keinen Platz geben.
Horst Seehofer, der scheidende Bundesinnenminister, hatte die Aktion schon am Wochenende verurteilt. Sein Sprecher Steve Alter warnt heute, dass sich die Szene weiter radikalisieren könnte.
Wir können nicht ausschließen, dass es aus diesem Bereich heraus zunehmend Dynamiken gibt und auch Gewalt.
Auch Olaf Scholz, der künftige Bundeskanzler, ist empört über den Fackelaufmarsch von Gegnern der Corona-Politik. Scholz fordert Entschlossenheit.
Das dürfen wir uns als Land nicht gefallen lassen. Ich finde, das ist die ganz klare Botschaft, die von uns allen ausgehen muss als Demokratinnen und Demokraten.
SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht allerdings auch bei den Behörden in Sachsen Versäumnisse und fordert das CDU-geführte sächsische Innenministerium auf, konsequenter zu handeln.
Ich glaube, dass in Sachsen auch von den zuständigen Stellen zu lange weggeguckt wurde, dass Dinge ermöglicht wurden oder dass Dinge laufen gelassen wurden. Und es muss doch erstmal klar sein, wer sind diese Personen? Das muss strafrechtlich verfolgt werden. Es muss unterbunden werden, dass es überhaupt solche Aufläufe gibt.
Für die CDU verurteilt Generalsekretär Paul Ziemiak die Aktion der Protestierenden vor dem Wohnhaus der SPD-Ministerin Köpping in Sachsen.
Ein Aufmarsch mit brennenden Fackeln, so etwas darf es nicht geben und erinnert an dunkelste Kapitel und deswegen volle Solidarität von unserer Seite mit ihr.
Der CDU-Generalsekretär verspricht seinem Parteikollegen, dem sächsischen Regierungschef Kretschmer, Rückhalt aus Berlin.
Unsere volle Unterstützung auch für den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, der übrigens auch in diesen Tagen gefordert hat, noch einmal nachzuschärfen bei der Frage auch der Diskussion in Messenger-Diensten. Dort finden Verschwörungstheoretiker regelmäßig ihre Plattform und Abnehmer ihrer Verschwörungstheorien.
Parteiübergreifend wird gefordert, entschlossener gegen Hass und Hetze vorzugehen, vor allem auch in Messenger-Diensten wie Telegram. Sachsens Innenminister Roland Wöller hat deshalb eine Gesetzesänderung gefordert.
Der Bericht war das von Markus Sambale. Jan, wir bleiben in Sachsen, das mit derzeit 1234 die höchste 7-Tage-Inzidenz im ganzen Bundesgebiet aufweist. Weshalb heute der Landtag dort in einer Sondersitzung die Gesetzesausgangslage noch einmal nachgeschärft hat, das alles, wie eben gehört, in einer ohnehin schon aufgeheizten Stimmung. Beate Dietze.
Für diese Situation macht der CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer die AfD mitverantwortlich.
Es ist schon so, dass es Menschen gibt, die sich ihre Meinung, ihre Position auch bei der AfD geholt hat. Und ihr Verhalten, Corona zu leugnen, gegen das Impfen zu sein, gegen das Testen zu sein, gegen die Masken zu mobilisieren, hat einen großen Schaden provoziert. Das hat nichts, gar nichts mit Oppositionsarbeit zu tun. Das ist billiger Populismus.
Jörg Orban, Fraktionschef der AfD, der größten Oppositionspartei im Landtag, warf die Koalition zum wiederholten Male Regierungsversagen vor. Krankenhäuser, die Pflege, das Gesundheitswesen insgesamt seien in den vergangenen Jahren kaputt gespart worden.
Regelmäßig stehen Sie hier und spielen den Robin Hood der sächsischen Corona-Politik, den Schützer der Alten und Schwachen. Nichts davon ist wahr. Im Grunde genommen haben Sie ein Jahr lang die Menschen gezwungen, nicht zu arbeiten, Verluste hinzunehmen. Sie haben einer Schülergeneration die Bildung genommen. Sie sind alles andere als ein Robin Hood. Sie sind vielleicht das Rumpelstilzchen der sächsischen Corona-Politik.
Es gäbe auch ohne die Ermächtigung des Parlaments genug Instrumente zur Eindämmung der Pandemie, so Orban. anders die Linke, ebenfalls in der Opposition. Die Regierung müsse konsequenter gegen die vierte Welle vorgehen, betonte Fraktionschef Rico Gebhardt.
Ja, es ist notwendig, dass wir die Verlängerung der bestehenden Maßnahmen machen. Und eigentlich ist es auch notwendig, egal was die AfD hier erzählt, dass wir mehr und verschärfere Maßnahmen brauchen, damit wir nicht wieder wie im vergangenen Jahr eine Welle haben, die bis nächstes Jahr im April geht, sondern wir müssen sie relativ schnell brechen, damit nicht das entsteht, was viele tatsächlich befürchten, die sich jetzt impfen lassen haben, dass wir den Lockdown tatsächlich ganz lange vor uns herschieben.
CDU-Fraktionschef Christian Hartmann räumte Fehler bei der Pandemiebekämpfung ein. Sachsen hätte sich nach den Erfahrungen des vergangenen Winters besser vorbereiten müssen.
Schon allein aufgrund der niedrigen Impfquote in Sachsen. Wir hätten auch früher und konsequenter die Einhaltung der geltenden Regeln einfordern müssen und in der Bevölkerung intensiver für die Boosterimpfung werben sollen. Schließlich hat die sächsische STIKO diese schon im September für alle 70-Jährigen dringend empfohlen. Das sind Versäumnisse, die wir mit zu verantworten haben.
Um die Lage unter Kontrolle zu bekommen, könne man in Sachsen nicht hinter die geltenden Regeln zurückfallen, so Franziska Schubert, Fraktionschefin der Grünen. Zugleich warnte sie ebenso wie die anderen Regierungsparteien CDU und SPD vor den sich hart radikalisierenden Corona-Leugnern.
Hier wird Hass verbreitet wie ein Lauffeuer. Und die Strukturen werden professionell von rechten Netzwerken organisiert. Das ist brandgefährlich. Und in was für Zeiten sind wir eigentlich angekommen? Es sind Zeiten, wo ein Mob mit Fackeln und Trommeln in den Privatbereich von Regierungsmitgliedern eindringt. Und das sind Methoden, welche die Nationalsozialisten zur Einschüchterung politisch Andersdenkender verwendet haben.
Die Sondersitzung wurde von einem Großaufgebot der Polizei abgesichert. Kleinere Protestgruppen wurden aufgelöst. In Sachsen sind derzeit nur Versammlungen bis zu 10 Personen erlaubt.
Beate Dietze war das über die Sondersitzung des Sächsischen Landtags. Auch hierzulande wird ja inzwischen über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gegen Corona diskutiert. Der Bundestag könnte darüber schon bald ohne Fraktionszwang entscheiden. Österreich, muss man sagen, ist da schon einen Schritt weiter. Der entsprechende Gesetzentwurf liegt bereits vor. Die Impfpflicht soll dann im kommenden Frühjahr eingeführt werden. Aus Wien meldet sich Wolfgang Fichtel.
Es wird ein Gesetz für die letzten 1,4 Millionen. 1,4 Millionen Menschen älter als 14, die in Österreich gemeldet und bis jetzt noch nicht gegen Corona geimpft sind. Für sie macht Österreich in Europa den Vorreiter mit dem EU-weit ersten allgemeinen Corona-Impfpflichtgesetz. Für die Impfverweigerer, nicht unbedingt nur gegen sie. Der Tonfall der Regierenden ist versöhnlicher, seit sie sich durchgerungen haben, die Impfpflicht kommt. Als letzte Konsequenz. Auf dem Weg dahin gilt jetzt wieder zugehen, zumindest auf die noch Gutwilligen unter den 1,4 Millionen, von denen am Wochenende wieder 40.000 in der Hauptstadt demonstriert haben. Denn eine Spaltung schadet uns allen, sagt der neue österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer schon bei der Amtsübernahme und klingt zum Start etwas anders als seine Vorgänger die letzten Wochen. Der erste Entwurf des Gesetzes liegt jetzt vor. 6 knappe Seiten, 11 Paragraphen, vertraulich natürlich. Erstmal zur weiteren Diskussion im Nationalrat, dem österreichischen Parlament. Es kann sich noch was ändern. Wohl nicht das eher sanfte Hineingleiten in die Covid-19-Impfpflicht. Ab 1. Februar soll sie gelten. Ungeimpfte bekommen ab Mitte Februar Erinnerungsbriefe. Strafen werden frühestens ab Mitte März fällig, langsam ansteigend. Paragraph 8, 600 Euro alle 3 Monate für Verweigerer, die sich, Paragraph 7, hochschaukeln können auf bis zu 3.600 Euro. Wer sich erst davon überzeugen lässt und dann doch noch impfen geht, auch gut. Dann wird das Verfahren sofort eingestellt. Diskutiert wurde zu Beginn auch, ob Ungeimpften auch der Verlust des Arbeitsplatzes drohen könnte. Nichts davon im ersten Entwurf. Im Gegenteil. Arbeitsminister Martin Kocher, ÖVP, will ausdrücklich nicht mit dem Arbeitsrecht drohen.
Das ist eine generelle Impfpflicht. Das heißt, es gilt für alle, egal ob Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder nicht. Deshalb wird es auch aller Voraussicht nach keine ganz spezifischen arbeitsrechtlichen Konsequenzen geben. Es gibt verwaltungsstrafrechtliche Konsequenzen, aber es gibt keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen.
Die Impfpflicht gilt für alle, die in Österreich gemeldet sind. Impfregister und Meldedaten dürfen, Paragraph 5, abgeglichen werden, aber verschlüsselt. Nicht impfen lassen müssen sich Genesene. Bis 6 Monate danach. Schwangere, bis das Baby da ist. Menschen, für die ärztlich attestiert, die Impfung ein Gesundheitsrisiko wäre. Manche hätten es gern schärfer gehabt. Der Ärztekammerpräsident zum Beispiel empfiehlt, Impfpflicht schon ab 5 Jahren. Aber auch so weit geht der Entwurf nicht. Kinderimpfen soll freiwillig bleiben, sagt Sigi Maurer, Fraktionschefin der mitregierenden Grünen, nachdem der Entwurf durchgesickert war.
Welches Ziel verfolgen wir mit der Impfpflicht? Es geht darum, dass möglichst alle Menschen sich impfen lassen. Und das ist sinnvoll für die Kinder, genauso wie für die Jugendlichen, als auch für die Erwachsenen. Die Impfpflicht wird aber sicher nicht für Volksschulkinder gelten. Ab 14 ist man strafmündig. Ab 14 kann man auch selbst entscheiden, ob man sich impfen lässt. Das ist eine Altersgrenze, die aus diesen Gründen aus meiner Sicht Sinn macht.
Auch die Grünen-Fraktionschefin versucht, keine weiteren Verhärtungen zu provozieren. Fast genauso wichtig wie die Zahl der Geimpften ist für die, zumindest im konservativen ÖVP-Team rund erneuerte Regierung in Wien, die Zahl der demonstrierenden Impfgegner. Erklärtes Ziel, diese Zahl auf einen möglichst marginalen Rest zu drücken. Mit der klaren Ansage Impfpflicht und mit Augenmaß bei der Durchsetzung des Gesetzes.
Wolfgang Fichtel war das aus Wien und wir bleiben in der österreichischen Hauptstadt. Dort versucht die mitregierende ÖVP wieder so etwas wie politische Normalität herzustellen, nachdem der gemeinsamen Regierung mit den Grünen in den letzten Wochen gleich zwei ÖVP-Kanzler abhanden gekommen waren. Heute nun wurde Nummer 3 vereidigt, Clemens Fehrenkotte.
Die entschlossene Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen, das seien, so sagt der Bundespräsident Alexander Van der Bellen, bei der Vereidigung des bisherigen Innenministers Karl Nehammer zum neuen Bundeskanzler die größten Aufgaben der Regierung. Eindringlich rief Österreichs Staatsoberhaupt dazu auf, das verloren gegangene Vertrauen der Bevölkerung wiederzugewinnen durch nachvollziehbare, auf Fakten basierende Entscheidungen. Wir sollten daher nichts versprechen, was sich später als nicht haltbar erweist, so Van der Bellen wörtlich. Der 49-jährige ÖVP-Politiker Nehammer löst Ex-Bundeskanzler Alexander Schallenberg ab, der nach knapp 2 Monaten im Amt ins Außenministerium zurückkehrt. Zugleich wurden neue Bundesminister für Finanzen, Inneres und Bildung vereidigt. Bereits in dieser Woche werden Bundes- und Landesregierungen über eine Lockerung oder Aufhebung des harten Lockdowns entscheiden müssen, der seit 14 Tagen österreichweit in Kraft ist.
Clemens Fehrenkotte. Im Februar hatte das Militär von Myanmar geputscht und Regierungschefin Aung San Suu Kyi verhaften lassen, allen internationalen Protesten zum Trotz. Jetzt wurden gegen die Friedensnobelpreisträgerin und andere Ehemalige der Regierung hohe Haftstrafen verhängt. Holger Senzel.
Das Urteil wurde hinter verschlossenen Türen verkündet. Keine Zuschauer, keine Journalisten. Ein Sprecher der Militärjunta gab das Strafmaß ohne weitere Erklärungen bekannt. 2 Jahre Haft wegen Aufwiegelung, 2 Jahre wegen Disastermanagement. Das betrifft die Corona-Regeln in Myanmar. 4 Jahre also muss Aung San Suu Kyi ins Gefängnis und die heutigen Urteile sind erst der Anfang. Sollte die frühere de facto Regierungschefin in allen Punkten schuldig gesprochen werden, dann drohen ihr am Ende 120 Jahre Haft. Verstoß gegen das Fernmeldegesetz. Das war die erste Anklage direkt nach dem Militärputsch, weil ihre Bodyguards angeblich nicht angemeldete Funkgeräte benutzt hatten. Und weil das offenbar nun gar zu lächerlich klang, folgten schnell Aufwiegelung, Korruption und als letztes Wahlbetrug. Mit Rechtsstaatlichkeit hat das nichts zu tun, sagt Dr. Sasa von der Regierung der Nationalen Einheit. Das sind ehemalige gewählte Politiker, die jetzt aus dem Untergrund gegen die Militärjunta kämpfen.
It has nothing to do with the rule of law in Myanmar.
Es ist ein reiner Schauprozess, ein Ausdruck des Terrors durch das Militär gegen das Volk von Myanmar.
It is prolonging of military reign of terror against people of Myanmar.
Aung San Suu Kyi hatte die Nationale Liga für Demokratie bei den Wahlen 2020 in die absolute Mehrheit geführt und die Partei der Armee gedemütigt. Deshalb hat Generalstabschef Min Aung Hlaing mit Waffen neue Fakten geschaffen. Durch die Prozesse soll Aung San Suu Kyi als Politikerin endgültig kaltgestellt werden. Denn Aung San Suu Kyi wird in Myanmar immer noch wie eine Heilige verehrt. Mutter Su nennen die Burmesen sie ehrfürchtig, die Frau, die das Land in die Demokratie führte. Demonstranten führen bis heute ihre Fotos mit sich und fordern in Sprechchören ihre Freilassung. Doch die Frage ist, welche Rolle die 76-Jährige überhaupt noch in den politischen Überlegungen der Demokratiebewegung spielt. Gerade unter den Jüngeren gibt es durchaus Kritik an der Rolle von Mutter Su bei der Verfolgung der Rohingya. Nein, widerspricht Ko Chit Chit, Präsidiumsmitglied der NLD, Das sei eben nicht die Frage. Entscheidend ist nicht, welche politische Rolle Aung San Suu Kyi künftig spielen wird. Sie sitzt ganz fest im Herzen des Volkes. Und das ist viel wichtiger, als ihr eine Rolle zu geben. Seit langem haben die Menschen in Yangon jetzt wieder mit Töpfen und Pfannendeckeln geklappert zum Zeichen des Protestes. Am Tag zuvor war ein Armee-Jeep in eine Demonstration gerast und hatte 5 Menschen getötet. Das Video kursierte auf Twitter. Mehr als 1000 Menschen hat die Armee seit dem Putsch am 1. Februar getötet, erschossen bei Demonstrationen, totgeprügelt in der Haft. Doch Wut und Empörung des Volkes hat sie nicht gebrochen. Der Widerstand ist eher heftiger geworden. Die Revolution zu stoppen, indem man ihr die Leitfigur nimmt, das wird also nicht funktionieren. Im Gegenteil, dürfte die Verurteilung Aung San Suu Kyis den Widerstand weiter anheizen.
Holger Senzel war das, und inzwischen hat Myanmars Militärregime das Strafmaß für Aung San Suu Kyi auf 2 Jahre verringert, berichten Agenturen. China fährt einen rigiden außenpolitischen Kurs, wenn es um den Status von Taiwan geht. Peking betrachtet die Insel als abtrünnige Provinz. Jegliche politische Anerkennung Taiwans wird deshalb von China mit harten Sanktionen belegt. Das hat jetzt auch das kleine Litauen zu spüren bekommen. Sophie Donges.
Lange Gesichter am größten Hafen Litauens in Klaipeda. Justas Kairis ist Chef eines Logistikunternehmens und spürt die Auswirkungen der Blockade litauischer Produkte direkt. Unsere Kunden stornieren den Transport nach China, weil Chinesen keine Waren kaufen und auch nicht importieren. Der Handel mit China sei vorbei, sagen sie. Ende vergangener Woche wurde bekannt, dass China Litauen offenbar aus der offiziellen Zolldatenbank gelöscht hat. Damit existiert Litauen als Importeur nicht mehr. Seit Tagen berichten litauische Unternehmen, dass ihre Waren blockiert würden. So etwa ein Holzhändler oder auch der Präsident des Verbandes der Bierbrauer.
Es gibt viel Enttäuschung. Container mit dem Bier unserer Mitglieder werden zurückgewiesen. Derzeit befinden sich in einem der Häfen 8 Container mit 2 Biersorten. Außerdem wird unser Bier in China auch aus den Geschäften entfernt. Litauische Waren sind unerwünscht. Dieser Handelsstreit ist ein weiterer Höhepunkt eines bereits seit Monaten schwelenden Konflikts zwischen den beiden sehr ungleichen Ländern. China kritisiert die Annäherung zwischen Litauen und Taiwan. Mitte November eröffnete in Vilnius eine Vertretung, die offiziell den Namen Taiwan trägt. Für China ein Affront, weshalb das Land bereits im Sommer seinen Botschafter aus Litauen abzog und die diplomatischen Beziehungen vor einigen Wochen offiziell herabstufte. Litauen mische sich in innere Angelegenheiten ein, so der Vorwurf. Stimmt nicht, betonte Litauens Präsident Nausėda am Freitag. Wir müssen die Entscheidung der chinesischen Regierung bedauern. Leider wurde sie getroffen, obwohl Litauen in Bezug auf die Taiwan-Repräsentanz klar gesprochen und kommentiert hat. Sie widerspricht nicht dem Ein-China-Prinzip, an dem wir festhalten. Die Blockade der Waren ist für die litauische Wirtschaft zunächst kein größeres Problem. Den meisten Handel betreibt das Land mit anderen EU-Ländern. Der chinesische Markt mache gerade mal 1% aus, so der litauische Finanzminister zu LRT. Für die direkt betroffenen Unternehmen könne der Handelsstopp jedoch das ausbedeuten. So warnte der Präsident der litauischen Industrievereinigung im Interview mit einem Radiosender, dass die ersten Firmen ihre Sitze bereits nach Lettland oder Polen verlegt hätten. Litauens Außenminister kündigte unterdessen an, dass man sich in dieser Woche an die EU-Kommission wenden und um Unterstützung bitten wird. Aus Peking wiederum gibt es noch kein offizielles Statement zu der angeblichen Handelsblockade.
Sophie Donges war das über die chinesischen Strafmaßnahmen gegen Litauen wegen des Streits um Taiwan. Die Migrationspolitik, sie stand im Fokus der Reise von Papst Franziskus nach Zypern und Griechenland. Nun sei die EU am Zug, erklärte der Pontifex jetzt auf seinem Rückflug. Die Staaten, sie müssten mehr zusammenarbeiten. Jörg Seiselberg.
Gegen ein Europa der Mauern und des Stacheldrahts, für ein Europa der Humanität und Aufnahmebereitschaft. Papst Franziskus hat sich auf dem Rückflug von seinem Besuch in Griechenland dafür ausgesprochen, Migranten und Flüchtlinge nicht abzuwehren, sondern sie aufzunehmen, zu fördern und zu integrieren. Befragt zur Situation an der Grenze zwischen Belarus und Polen, sagte Franziskus, Wer Mauern baue, habe das Verständnis für seine eigene Geschichte verloren und die Zeit vergessen, als er, Zitat, selbst Sklave eines anderen Landes war. Das Thema Migration stand im Mittelpunkt der fünftägigen Reise des Papstes nach Zypern und Griechenland. Beide Staaten sind Anlaufpunkt für zahlreiche Migranten im östlichen Mittelmeer. Franziskus rief dazu auf, Flüchtlinge in der Europäischen Union besser zu verteilen. Jeder Staat habe die Kapazität, Menschen aufzunehmen, so der Papst. Die Europäische Union, forderte Franziskus, müsse bei diesem Thema endlich gemeinsame Lösungen finden.
Ja, und mit diesem Bericht von Jörg Seiselberg gehen die Informationen am Abend zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen aber noch die Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Programm. Da geht es unter anderem um die Ministerriege der SPD und auch um die Zustimmung der grünen Basis zur neuen Ampelkoalition. Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Sendung. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.